Was ist denn mit den anderen, mit denen du jetzt engen Kontakt pflegst? Mhm. Zum Beispiel, du hast gesagt, du hast eine neue Partnerin. Mhm. Glaubst du, die hat jemals gedacht, der spielt mir jetzt etwas vor?
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu Family Affairs. Ja, heute haben wir mal wieder eine ganz großartige Folge vor der Brust. Wir haben nämlich einen sehr tollen Gast. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Wir sprechen mit ihm über die Hochs und Tiefs eines Schauspielerlebens. Herzlich willkommen, Alexander Koll. Applaus, Applaus, Applaus. Yay. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass
ich da sein darf. Wir kennen dein Gesicht aus sehr vielen Serien, von vielen Fernsehauftritten. Zurzeit bist du aber zu sehen in der täglichen Vorabendserie Die Landarztpraxis.
Ja.
In Sat.1. So ist, glaube ich, das Wording. In, bei, auf.
Ja, 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 genau.
Beeindruckend.
Sat.1. Ja, natürlich. Das kennen wir doch. Ja, wir möchten mit dir heute so ein bisschen darüber reden, wie es ist, Schauspieler zu sein, das wahre Leben. Es geht um Vielfältigkeit, emotionale Tiefe, künstlerische Erfüllung, Wettbewerb, Bewunderung und Glamour. Aber erstmal fangen wir ganz von vorne an. Wie bist du, Alexander, zur Schauspielerei gekommen?
Wie bin ich zur Schauspielerei gekommen? Ich habe in der Schule, in der 12. Klasse, Kunst abwählen wollen. Und der Preis dafür war, den Literaturkurs zu nehmen. Und da wollte ich eigentlich so auf einer Arschbacke, auf gut Deutsch gesagt, so durch. So ein paar Kulissen schleppen, zwei Sätze sagen und dann irgendwie eine 2 mitnehmen, weil ich immer nur irgendwie im Sport zu Hause war und mich Schule nicht so interessiert hat. Und dann haben wir da aber irgendwie den Erlkönig, sollten wir aufführen oder vortragen. Und dann sagte der Lehrer irgendwann zu mir, ja, du bist jetzt mein Faust. Da dachte ich so, okay, Faust mit 19 oder mit damals 18. Immer nur Blödsinn im Kopf, Flausen im Kopf. Und dann habe ich das gemacht und habe dann wirklich auf der Bühne gemerkt, okay, das ist geil. Das ist einfach was mich irgendwie berührt. Auch hier was super Ernsthaftes zu spielen. Und ja, habe mich dann auf der Bühne einfach sehr wohl und sehr frei gefühlt. Und dann kam der irgendwann zu mir und meinte, ich habe das noch nie aktiv jemandem empfohlen, aber dir würde ich tatsächlich das mal irgendwie ans Herz legen.
Oh, mega.
Das mal auszuprobieren. Und dann habe ich so diesen Floh irgendwie im Ohr gehabt und habe dann aber trotzdem, nein, du machst Sport, du gehst Sport studieren und so. Und dann, ja, kam es dann irgendwann halt nach der Schule tatsächlich trotzdem dahin, dass ich das dann gemacht habe über ein Praktikum am Theater, long story short. Staatliche Schauspielschule und dann gab es kein Zurück mehr.
Also du kamst aus Eschweiler, hast das im Gymnasium gemacht und bist dann an die Schauspielschule gegangen. Wo?
Ja, aber da lagen 4 Jahre dazwischen.
Ja, ja.
Ja, genau. Dann war ich in Rostock.
To make a long story short.
To make a long story short. Genau, in Rostock an der Hochschule für Musik und Theater gelernt. Ja.
Und das hat dich richtig gepackt, ne? Also diese Erfahrung, wenn man jetzt ganz zum Anfang wieder zurückgeht, auf der Schulbühne zu stehen und
total,
was zu machen.
Total.
So ungefähr stelle ich mir das vor. Wir haben das ja auch gemacht. Wir hatten ja auch einen Literaturkurs.
Du, Christoph, war bei Dürrenmatt, du hast die Physiker
genau,
mitgespielt.
Ja.
Du warst der verrückte Professor.
Genau, Einstein.
Und ich war die Atlanta im Haus von Montevideo.
Ah, ja,
von wem war das nochmal? Keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht.
Egal.
Ist egal. Ich jetzt
auch nicht. Hat auf jeden Fall bei uns nichts genützt, aber bei dir schon.
Wir haben nur Dürrenmatt gespielt. Wir hatten nachher auch Der Besuch der alten Dame.
Aber ich
weiß auch noch, wir sind ja sehr musikaffin und ich hatte auch mal sehr lange eine Band. Und dieses Gefühl, auf einer Bühne zu stehen und mit den Leuten da draußen irgendwas zu machen, in dieses Dunkel zu gucken.
Interaktion.
Diese Interaktion, das war das Allerbeste. Und bis zum heutigen Tage gehe ich auch, wenn ich die Gelegenheit habe, super gerne ins Theater und sehe mir das an. Ja. Weil da irgendwas passiert. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Das ist irgendein, ein auch wenn es abgedroschen klingt, ein magischer Moment.
Ja.
Ich finde das so cool, dass dein Lehrer dir das empfohlen hat. Wie heißt er?
Doven.
Herr Doven.
Herzliche Grüße.
Ja, ich wollte gerade sagen, herzliche
Grüße. Das haben sie gut gemacht.
Finde ich ganz große Klasse. Hast du den danach jemals wieder gesehen?
Ich habe ihn dann, genau, als ich an der Schauspielschule, entweder war es kurz nach der Schauspielschule oder währenddessen, als ich bei meinen Eltern dann zu Hause war, habe ich mich noch einmal mit ihm getroffen. Aber auch das ist ja schon 18 Jahre oder so her oder noch länger, ne? Also schon sehr, sehr lange her.
Der war bestimmt sehr stolz auf dich.
Er war tatsächlich sehr stolz und ja, ich bin ja irgendwie auch total stolz darauf, natürlich, dass ich das irgendwie so dann alles gemacht habe gegen diese Widerstände, wobei ich sagen muss, meine Eltern haben mich da jetzt nicht abgehalten, die waren cool, wie bei vielen anderen Kollegen, ja. Es ist einfach der schönste Beruf mit allen Höhen und Tiefen, den ich mir vorstelle.
Apropos Beruf, wie sieht denn dein Alltag so aus als Schauspieler und wie gehst du mit Unsicherheiten um?
Das ist etwas, das muss man tatsächlich lernen. Also wenn man sich dafür entscheidet, wie ich, als Freiberufler zu arbeiten, irgendwann zu sagen, okay, ich arbeite nicht mehr fest am Theater, sondern ich gehe jetzt wirklich in die Freiberuflichkeit. Das heißt ja in erster Linie, man ist erstmal arbeitslos. Man hat erstmal keinen festen Job. So. Da muss man sich dann immer wieder erden, immer wieder zurückholen und sagen, okay, es gibt eben diese Phasen, die können Monate dauern, Wochen, Monate, wo nichts kommt, wo man irgendwie Casting-Anfragen hat, wo es dann nichts wird, wo Anfragen bei der Agentur landen, aus 10 Anfragen klappt vielleicht eine Sache dann tatsächlich, wo man dann auch was verdient und was zu tun bekommt und man ist sehr oft Zweiter, aber im Gegensatz zu Olympia, wo man Silbermedaillengewinner ist, heißt das einfach nichts, man hat einfach gar nichts davon. Ja. Und Ablehnung ist ein großer Teil dieses Berufes, wo viele immer denken, wow, man ist Schauspieler und krass und Anerkennung, aber das Gegenteil ist der Fall. Also wenn man das beruflich macht und davon leben muss und möchte, dann muss man sehr gut damit klarkommen, abgelehnt zu werden. Was man nicht persönlich nehmen sollte
ich
oder
weiß,
darf.
Ich weiß, ich kenne das Spiel.
Ich nehme das immer sehr persönlich.
Ja, aber du kennst das Spiel wahrscheinlich auch natürlich. Deine Moderatorentätigkeit etc. Es ist total blöd. Ne? Ja. Also man denkt dann immer, oh, das gibt's doch nicht schon wieder und so. Ja, aber es gehört eben dazu.
Und wie schaffst du es nicht aufzugeben? Also das kommt ja irgendwann, das kenne ich ja auch.
Keine andere Wahl.
Irgendwann kommt ja, ja gut, aber man kann sich ja auch ein zweites, also viele Kollegen setzen ja auch auf ein zweites oder ein drittes Standbein und machen noch andere Sachen, um einfach zu gucken, dass die Kohle reinkommt.
Ja,
ne?
Das habe ich auch gemacht. Also ich habe relativ schnell gemerkt, das ist auch schon wieder 12 Jahre her, dass ich will davon nicht abhängig sein, weil ich es so liebe und habe dann noch als zweites Standbein mir so eine Trainings-Coachings-Geschichte aufgebaut, wo ich dann so als Seminarschauspieler, als Trainer für Führungskräfte, für Verkäufer.
So wie ich. Genau. Das ist auch schon wieder meine Konkurrenz.
Nein, bin ich, alles gut.
Guck mal da unten.
Wie wirke ich, wie stehe ich da, etc. Du kennst es. Also,
ja, genau. Aber ich mag genau das Gleiche.
Ja, aber ist doch gut, man gibt sein Wissen weiter, das ist total wichtig.
Ich also weiß mehr als der.
Bestimmt, du weißt bestimmt mehr als ich, ganz bestimmt. Aber was daran halt für mich ein toller Moment war, war zu sehen, okay, als ich Schauspieler geworden bin, dachte ich, gut, ich kann jetzt halt gut andere Leute spielen. So, manche besser, manche schlechter, am Theater, im Film. Aber nicht zu überreißen, was ich eigentlich alles gelernt habe, was ganz viele Leute nicht gelernt haben, die aber super toll verkaufen können oder tolle Führungskräfte sind oder so. Und dann kommst du in eine Firma rein und unterrichtest richtig, lehrst sehr erfolgreiche Leute, die aber genau das, nämlich da stehen, Atmung, Wirkung, Ruhe, genau das nicht können. Und dann natürlich merkst du, und das ist total toll. Und das zu merken und sich dann davon unabhängig zu machen ein Stück weit. Und das hat aber vor allen Dingen dazu geführt, dass immer, wenn ich ja zweimal, habe ich zu meiner Agentin gesagt, die ich schon 18 Jahre jetzt an meiner Seite habe, Sandra, ich habe die Schnauze voll. Ich liebe den Beruf, aber die Bedingungen, boah, ich höre auf. Und immer dann kam was.
Natürlich, das ist so. Es lässt dich einfach nicht los. Ne? Genau. Wenn du gerade vielleicht mit einer Phase abgeschlossen hast oder du hast eine Sendung hinter dich gebracht und denkst so, oh komm, da kommt eh nichts mehr. Oder du, was du eben gesagt hast, du kriegst eine Anfrage, dann macht es jemand anders, aber leider Gottes. Und dann denkst du so irgendwann, ach, ihr könnt mich alle mal. Und dann zack, kommt wieder was. Ja. Das ist natürlich auch das Schöne an dem Beruf. Ja. Und wichtig ist, dass man mit seinem Geld gut umgeht dann.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Man muss ja dann auch im praktischen Sinne, sich dann irgendwie ein Sparkonto zur Seite legen oder Geld zur Seite legen, um eben über diese trockenen Phasen rüberzukommen. Bist du geschickt im Verwalten deiner eigenen Mittel?
Also wenn ich mir meine KollegInnen alle so anschaue, dann würde ich sagen, gibt es da Leute, die das noch viel besser gemacht haben, Leute, die das aber auch viel, viel schlechter gemacht haben. Ich glaube, ich habe gelernt als Freiberufler, immer so einen Notnagel zu haben für Monate, wenn nichts kommt. Also klar, den habe ich schon immer. Der ist auch immer voll, so. Da bin ich dann schon sehr diszipliniert, dass ich da einfach immer diesen Grundstock habe, wenn wirklich nichts kommt, einfach klarzukommen. Und natürlich auch ein bisschen was angelegt. Klar, wenn ich irgendwo jetzt ein bisschen was verdient habe, dass ich was zurücklegen konnte, habe ich dann schon mir eine Wohnung gekauft in Köln mal, die ich vermiete oder sowas, das dann schon. Also Ich glaube, ganz gut.
Ja. Jetzt bist du ja täglich zu sehen in Sat.1 bei die Landarztpraxis. Wie stressig ist das oder wie anders ist das, da zu arbeiten, als jetzt zum Beispiel am Theater? Wie oft drehst du für die Serie? Ist das phasenweise? Täglich ist es ja wohl nicht. Wie läuft das ab?
Also wir sind jetzt gerade fertig mit der zweiten Staffel und das war schon täglich, aber ich habe für die zweite Staffel habe ich mir eine 4-Tage-Woche verhandelt, was für mich total super war.
Es ist in Bayern, ihr dreht es in Bayern und in Köln.
Genau, wir drehen den Großteil in Bornheim.
Tut aber so, als ob es in Bayern wäre.
Tun so, als ob es in Bayern wäre.
Okay.
Und spielen aber auch 2 bis 3 Wochen, drei Wochen ungefähr, sind wir auch in Bayern tatsächlich für alle Außenaufnahmen dann.
Herrlich.
Das ist wirklich herrlich. Und da drehe ich schon jeden Tag. Also in der zweiten Staffel habe ich jetzt 4 Tage gedreht, was super war, Montag oder Freitag frei. Die Tage, die ich drehe, sind sehr voll. Sehr großes Pensum.
Wie wann fangen die an? Morgens, wann hören die durchschnittlich auf?
Also es sind schon immer 10 Stunden. Manchmal hat man Glück und man hat mal irgendwie auch nur mal 3 oder 4. Gibt es dann auch mal so einen Tag, wo wirklich nicht viel ist. Aber normalerweise ist man schon von morgens bis abends da. Im Winter ein bisschen früher, weil das Tageslicht nicht so lange ist. Aber die Arbeit macht halt Spaß, weil das Team unheimlich toll ist, weil es wie so eine Arbeitsfamilie natürlich geworden ist. Und ich meine Rolle einfach auch sehr mag. Und wenn
Der Max.
Wenn du deine Figur dann kennst, dann bist du auch schneller. Natürlich, dann musst du nicht mehr ganz so krass vorbereiten, weil du in der Figur sehr gut dich bewegst und bewegen kannst.
Aber
es ist viel. Ja.
Der Alexander spielt ja Max Reichinger, du bist Bergretter. Mhm. Gibt es da auch mal gefährliche Situationen? Wie hast du dich darauf vorbereitet, Bergretter zu sein? Außer, dass du jetzt wahrscheinlich irgendwie einen Kurs gemacht hast in Erste Hilfe und so.
Da schau, der Berg.
Ja, also bei uns ist das leider nicht ganz so viel Action. Da wünschte ich mir sogar noch viel mehr. In Bayern haben wir schon mal so 1, 2, 3, 4 Tage gehabt, wo wir auch dann uns abgeseilt haben und so mit Profis. Das war total cool, wo man dann auch mal so eine Knotentechnik, dann schnappe ich mir die Jungs dann auch immer direkt und sage, okay, wie wickelt man denn so ein Seil?
Leider falsch geknotet. Ja! Ja.
Nee, auch so im Bild, dass man mal so ein Seil wickelt, ne? Dass man mal so eine Handlung hat, dass jetzt, wenn das jetzt jemand schaut aus den Bergen, nicht denkt, was ist denn das für ein Depp?
Trottel, ja, genau.
So, der spielt dann Bergretter
und Zuschauerpost.
Genau, hat gar keine Ahnung, was er
links
da macht.
Links rum, nicht rechts rum, ja,
genau.
Links rum.
Genau.
Ja, aber ansonsten ist es eher so, dass wenn wir draußen sind, dass wir, keine Ahnung, die Wege aufräumen. Es ist halt mehr so Walk and Talk. Es ist nicht so wie bei Formaten wie die Bergretter, die wirklich ständig am Hubschrauber sein.
Ständig den Berg retten.
Das ist total cool, das würde ich natürlich auch gerne mehr machen, aber dafür haben wir einfach zu viel Pensum und zu wenig Zeit für diese Bilder. Aber wir machen schon auch in Bayern schöne Action-Bilder.
Heißt das denn im Umkehrschluss, dass du dann diese 4 Tage drehst in der Woche und dann fährst du nach Hause und kommst dann wieder? Oder ist es das mehrere am Stück und du kannst dann in Bayern ein bisschen Freizeit genießen bei einem...
Nein, er kommt natürlich nach Hause, weil er ja Familie hat.
Ja.
Sonst gibt's das Nudelholz.
Vielleicht kommt die Familie ja auch einmal dort vorbei.
Ja, es ist so ein bisschen beides tatsächlich. Also ich hier zu Hause sozusagen, also ich komme nach Hause, das war für mich auch Grundbedingung, dass ich das mache. Ich hätte das, wenn wir das immer in Bayern drehen, glaube ich nicht gemacht, weil mir das zu lang ist.
Mhm. Ist aber krass, ne, dass man dann so einen Job ablehnt, obwohl du weißt, hey, Kohle kommt rein und macht ja auch Freude, aber das kann ich verstehen.
Aber machen eben auch alle Kollegen anders. Ne? Haben jetzt auch Kollegen, die in Berlin und Hamburg ihre Base haben, kommen trotzdem. Ich habe das auf Rügen, ich habe den Störtebeker 2 Jahre auf Rügen gespielt, 2018 und 2019. Da war mein Sohn in der ersten Spielzeit noch im Kindergarten, da war das wunderbar und jetzt zweitens ist er eingeschult worden und da habe ich gemerkt, das ist zu lange Zeit ohne den und das kann ich nicht machen.
Wie alt ist dein Sohn heute?
Jetzt ist er 11.
Ah ja.
Und wenn ich jetzt 5 Monate in Bayern drehen würde und dann nur am Wochenende nach Hause, ich auch eine neue Partnerin und allein wegen ihm, wegen ihr möchte ich einfach gerne nach Hause kommen. Natürlich ein paar Wochen ist nicht das Problem und ich habe das große Glück, dass meine Partnerin eben Homeoffice machen kann, die war dann auch immer mit in Bayern, sodass das dann total schön ist, wenn man dann da am Feierabend natürlich noch so ein bisschen gemeinsame Zeit hat und so 1, 2, 3 Wochen kann man natürlich auch gut ohne sein Kind auskommen und ja, und Bier wurde auch getrunken.
Ja, wir lachen gerade, weil wir
das leckere Bier.
Das Glamourleben eines Schauspielers. Schön. Drehschluss, gluck, gluck, gluck.
Ja, so. Ja. Nein, ich stelle mir gerade das ist natürlich jetzt etwas profan, aber ich stelle mir das vor, wie man dann bei gutem Wetter nach Drehschluss da sitzt und sich eine, ich trinke ja immer nur halbe, das andere wird immer so schnell schal, sich eine leckere halbe und vielleicht Kässpätzle.
Mmh, ja, lecker.
So ungefähr ist das auch.
Ja, wunderbar.
Schön.
Wie lang ist der Weg zurück nach Hause? Also was ist das für eine, ich meine, ich kann es mir ungefähr vorstellen, also von dem bayerischen Drehort nach Köln. Also
von Bayern? Ja. Das am Schliersee, also 600 Kilometer,
650. Also schon eine Strecke.
Ja, aber da sind wir ja natürlich dann auch dann 2 Wochen am Stück.
Ja, gut, okay.
Und dann geht das, dann reist du einmal an, dann bist du da im Hotel, drehe ich auch jeden Tag und dann geht's halt zurück.
Also eigentlich aber auch gut. Also ich hab zum Beispiel für ProSieben damals die Disney-Filmparade moderiert, 2 Jahre lang. Und da waren wir, ich sag jetzt mal einfach irgendwas, alle 6 Wochen, 2 Wochen in irgendeinem Disneyland. Mhm. So. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass man dann auch wirklich raus ist. Mhm. Du bist vor Ort, du kannst den ganzen Tag drehen. Und ich hatte ja auch schon Kinder und du hast nicht so dieses Gefühl, ich muss jetzt nach Hause, weil du kannst jetzt halt nicht nach Hause. Genau. Du kannst bis 22 Uhr drehen, kannst aber auch nur bis 19 Uhr drehen. Mhm. Und dann ist aber nach 2 Wochen alles abgedreht.
Total.
Und du hast eine verdammte Ruhe. Du kannst dich konzentrieren und weißt, hoffentlich, du denkst und glaubst und hoffst, dass zu Hause alles läuft. Aber es muss ja.
Ja,
also ich fand das immer gut.
Das liebe ich
dieses
auch.
Dieses Hin und Her, dass es einfach in einem Stück abgewickelt war. Aber ich wollte noch sagen, wir haben eine Sache gemeinsam. Wir haben beide in derselben großartigen Serie mitgespielt.
Wir beide?
Ja. Also nicht gleichzeitig natürlich. Du bist ja viel älter als ich.
In welcher denn?
Lachen die.
In welcher denn?
In welcher? Pass auf, ich mach die Titelmusik, Angie? Erraten. Nee. Titelmusik.
Soll ich mitsingen?
Lindenstraße.
Ja!
Ja, aber da ich hatte eine ganz, ganz kleine Rolle.
Ich auch.
Nur einen Tag.
Ich auch nur einen Tag.
Ach ja, okay.
Ich war Klausi Palmers One-Night-Stand.
Okay.
Und ich habe überhaupt gar nichts gesagt. Das fand ich wahnsinnig schwierig, dass ich nichts sagen durfte, weil ich rede ja gerne viel.
Du warst auch enttäuscht.
Ich war nicht enttäuscht, aber ich fand das...
Gekränkt.
Nee, aber ich habe das als unglaublich schwierig empfunden. Und das denke ich seitdem immer. Es ist viel schlimmer, nichts zu sagen und die Körpersprache, der Blick und ich sollte halt einfach nur am Tisch sitzen und rauchen beim Frühstück und sollte irritieren. Also ich sollte halt so quasi die Assi-Tante sein, die er da abgeschleppt hatte nachts.
Ja.
Und dann in der nächsten Szene, da fand ich auch ein bisschen geschmacklos, aber so war es nun mal. Es war ja nur eine Rolle, in der ich sehr aufgegangen bin. Ich musste auf Toilette gehen. Und dann habe ich mir auch vorher gesagt, das ist keine echte Durchse, Leute. Ey, das glaubt ihr, ich struller da jetzt echt rein, weißt du? Und dann sollte ich noch, während er reinkam mit dem Kopf ins Bad, sollte ich auf den Wasserhahn schauen und nicht auf ihn. Und das fand ich ganz
komisch. Auf den Wasserhahn?
Ja, aber das ging um die Perspektive der Kamera.
Ah, verstehe.
Und das habe ich irgendwie nie so, ich fand das immer komisch, ne?
Ja.
Und was hast du gespielt in der Lindenstraße?
Boah, ich habe da einen Friseur gespielt. Den Love Interest von, oh Gott, das ist jetzt peinlich, weil ich leider den Kollegennamen nicht mehr weiß, aber es war ein Mann. Also es war eine schwule Geschichte. Und zwar so
Love Interest, habe ich auch noch nicht. Das sagt man das so in Schauspielerkreisen.
So, ja.
Habe
ich
noch nie gehört.
Ja, so, ich weiß auch nicht mehr, wie die Rolle hieß. Es war auf jeden Fall total witzig. Es war ein Tag und total nett. Super nettes Team.
Ja.
Und so, ja. Aber auch schon wieder, boah, ich weiß mir gar nicht.
Ja, die Lindenstraße gibt es ja auch überhaupt nicht mehr.
Nein, die gibt es überhaupt nicht mehr. Wie ist das denn, sag mal, du hast ja jetzt eine fixe, feste, längere Rolle, die du immer wieder spielst. Aber wenn du jetzt etwas anderes zwischendurch spielst, du hast eben Störtebeker erwähnt, ich habe auch gelesen, du hast Demetrius gespielt im Sommernachtstraum.
Ja, das ist auch sehr, sehr, sehr lange her.
Aber wenn du jetzt was anderes spielst, wie schaffst du es dann, aus der einen Rolle in die andere zu kommen und das dann entsprechend rüberzubringen?
Gut, das ist ja das, was ich gelernt habe, mein Handwerk. Da ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit hat man, also oder spielt man Theater, dreht man was. Das Tolle am Theater ist, dass man diese Wochen hat, wo man probt, bevor man es dann eben den Menschen zeigt irgendwann. Und in dieser Probenzeit habe ich immer, das macht auch jeder anders, ich hatte immer für jede Rolle eigentlich so einen Soundtrack, weil ich sehr musikaffin bin und habe dann so beim Lesen des Stücks immer schon überlegt, ja, was passt denn zu der Rolle, welche Bands, welche Lieder, und dann habe ich mir Playlists gemacht und dann auf dem Weg zur Probe immer diese Playlist gehört und dann so mich so ein bisschen da reingefummelt. Und ich war an einer Ostschule, sagt man, an einer sehr handwerklichen Schule, also tatsächlich eher immer von außen nach innen sozusagen die Rollen arbeiten, weil ich musste ja auch spielen, wenn, keine Ahnung, meine Katze gestorben ist, muss ich ja auch auf die Bühne und spielen. Natürlich gibt es Momente, wo man dann wirklich nicht spielen kann, weil etwas richtig Tragisches passiert oder wenn man total krank ist, aber Fakt ist ja, du bist ja als Schauspieler in der Verantwortung, das so zu spielen, dass die Person, die drin sitzt, hat einmal eine Karte gekauft und ich kann nicht nur, weil es mir kacke geht, nicht vernünftig spielen.
Ja.
Und diese Wiederholbarkeit, das ist eben Teil des Handwerks. Und das geht nur über auch äußere Vorgänge. Wie stelle ich das her? Wo ist der Punkt? Wann baue ich den Bogen jetzt auf, um dann dahin zu kommen? Aber natürlich muss ich emotional auch reingehen. Und dann kommt es natürlich wirklich ganz drauf an, wen du spielst. Und das merke ich auch. Je älter ich werde, je mehr Lebenserfahrung ich habe, gibt es natürlich so ein Portfolio an Emotionen in meinem Rucksack, die auch sehr traurig sind. Beispielsweise der Tod meiner Mutter. Das ist schon fast 13 Jahre tot. Da kann ich leider, also im Beruf gut, aber da kann ich immer wieder drauf zurückgreifen, wenn ich will. Und da muss ich aber auch aufmachen. Da muss ich für mich selber auch sagen, okay, ich habe gerade geht's. Dann mache ich auf, dann denke ich mich in diese Momente rein und dann geht's auch auf bei mir und dann heule ich dann auch.
Ja, also du machst dich nackt.
Ich mache mich dann nackt in dem Moment, genau. Das geht mal mehr, mal weniger, aber natürlich ist das für meinen Beruf toll. Für den eigenen Schutz manchmal nicht so gut, da muss man auch auf sich aufpassen. Aber ich habe jetzt noch nie vergessen, dass ich Alex bin, der gerade eine Rolle spielt. Also so weit ging es zum Glück noch nie. Wird es auch nie gehen. Also das ist schon immer so ein Moment, wo ich dann...
Ich könnte das nicht.
Nein, was ist denn mit den anderen, mit denen du jetzt engen Kontakt pflegst? Zum Beispiel, du hast gesagt, du hast eine neue Partnerin. Glaubst du, die hat jemals gedacht, der spielt mir jetzt etwas vor?
Also bei ihr glaube ich das sehr sicher nicht, aber natürlich habe ich das schon tausendmal gehört. Du bist ja Schauspieler, sagst du denn jetzt die Wahrheit oder kannst du besser lügen?
Da würde ich überhaupt nicht, das würde ich gar nicht dran denken.
Nicht drauf antworten. Ja.
Und ich glaube halt einfach, dass Leute, weiß ich nicht, besser lügen. Ja, ich kann überhaupt nicht lügen. Ich bin, glaube ich, der schlechteste Lügner überhaupt, weil.
Aber wenn du jetzt einen Lügner spielen müsstest.
Dann würde ich das versuchen. Dann würde ich gucken, wie kann man gut lügen.
Das machen Sie aber sehr gut, Herr Alex.
Was war für dich so, du hast ja eben gesagt, du musst dich nackig machen dann. Also das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also unsere Mutter ist ja auch gestorben, unser Vater auch. Also wir kennen natürlich auch solchen schlimmen Schmerz und Tränen. Aber ich glaube, ich könnte das gar nicht, mich so darauf einzulassen, dass alle meine Emotionen so sehen, auch wenn es natürlich nur in einer Rolle ist, sozusagen. Was war für dich der größte emotionale Grenzgang bei der Schauspielerei?
Boah. Bisher.
Also, ich glaube, es ist tatsächlich schwer zu sagen, aber ich hatte in der akuten Phase, als meine Mutter noch am Leben war, aber eben sehr krank, hatte ich für die Anrainer, einen Fall für die Anrainer, hatte ich damals ein Casting. Und für diese Rolle war ich eigentlich gar nicht vorgesehen. Da hatte meine Agentin einen sehr guten Job gemacht und hatte mich dann so, als sie das auf dem Tisch hatte, so aktiv vorgeschlagen. Und dann haben die Verantwortlichen von Ziegler Film mich dann auch eingeladen und ich habe dann am Ende sogar die Rolle bekommen, habe dann 3 Jahre da eine Hauptrolle gespielt und drehen gelernt sozusagen. Und da gab es noch, das weiß ich noch wie heute, da gab es 2 Szenen für diesen Polizisten, den ich da gespielt habe. Die eine Szene war so eher locker unter den Kollegen am Tisch, ein bisschen rum, Quatsch machen und dissen und so. Und die 2. Szene war, dass ich als junger Polizist was ganz schrecklichen Unfall gesehen habe und völlig fertig in die Wache kommen sollte.
Also Trauma quasi.
Trauma und dann auch heulen. Und da weiß ich noch, da war ich halt eigentlich gar nicht bereit dazu, das aufzumachen. Aber da weiß ich noch, wie ich da saß und gesagt habe, Alex, komm, guck mal, vielleicht kriegst du es ja jetzt hin. Und da hat's auch wirklich wehgetan. Aber da habe ich es dann trotzdem zugelassen und habe dann eben in dieser Situation wirklich aufgemacht und das tatsächlich sehr, sehr emotional gespielt und dann auch geheult und so. Und das hat die natürlich sehr berührt. Und ich bin dann auch relativ schnell wieder da rausgekommen, aber das hat auch ein bisschen wehgetan. Also das war dann auch danach noch ein bisschen blöd. Heutzutage habe ich genug Abstand dazu, hatte jetzt gerade letzte Woche noch eine sehr schöne Szene mit einer Kollegin in diesem vertrauten Team, man arbeitet jetzt schon in der 2. Staffel zusammen, man kennt alle. Und da habe ich gemerkt, ja, heute ist ein guter Tag, ich mache jetzt auf. Und dann floss es auch und es war sehr, sehr toll, ein sehr toller Moment. Und die Kollegin nahm mich in den Arm und war auch total berührt und meinte, es war ganz toll. Meinte sie auch, ich könnte das nicht. Aber da war es dann auch in ein paar Minuten wieder gut. Ne? Weil jetzt ist der Abstand halt
ja, man muss da rauskommen wieder. Ja, das ist der Punkt. Genau. Das kann gefährlich sein.
Das kann ja, sein, aber das ist nicht auch schafft. Mein Beruf und das habe ich auch immer mich auch
aber das lernt man auch, wie sowas geht.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen Typsache.
Ja.
Ich habe eine Kollegin, mit der ich zusammen studiert habe, eine tolle Kollegin auch. Ich weiß nicht so genau, weil ich ewig nichts von ihr gehört habe, aber ich glaube, ihr ging es irgendwann tatsächlich mal schlecht, weil sie es nicht mehr so ganz trennen konnte.
Ist das nicht auch das, was wir Laien als Method Acting manchmal kennen, dass man sich so sehr in die Rolle vertieft, dass man da auch in den Drehpausen diesen Charakter weiter verkörpert.
Da gibt es Kollegen, die das machen. Tolle Kollegen.
Robert De Niro.
Genau, Robert De Niro zum Beispiel.
Oder hier, wie heißt der Joker gespielt hat? Hier,
ja, Joaquin Phoenix, der macht das. Ich meine, gut, das sind natürlich Leute, gut, die sind auch einfach besser als ich. Die spielen in einer anderen Liga. Ja, das ist.
Das würde ich nicht sagen.
Doch, das kann ich sehr, sehr wohl sagen. Weil ich meine, Messi ist auch der beste Fußballer und ein guter Bundesliga-Profi ist auch ein toller Fußballer und ist aber trotzdem nicht so gut wie Messi.
Ah, okay.
Deswegen ist das auch für mich vollkommen in Ordnung. Ich würde aber tatsächlich auch für so ein Format dann auch die Vorbereitung, also wenn ich jetzt Johnny Cash spielen dürfte, natürlich braucht man dafür Monate Zeit und natürlich kann man sich auch in so eine Rolle reindenken und sich irgendwann in dieser Figur bewegen und auch in dieser Figur ins Fitnessstudio gehen.
Aber du müsstest dafür Gitarre spielen können.
Das kann ich aber schon.
The Ring of Fire.
Genau.
The Ring of Fire.
Genau.
Schönes Lied. Ja. Hast du schon mal Rollen abgelehnt? Und wenn ja, warum?
Ja, ich habe schon Rollen abgelehnt. Weniger aus inhaltlichen Gründen. Da habe ich mal eine Werbung, vielleicht ein Werbecasting oder so nicht genommen, weil ich einfach von meinen Werten da nicht hinterstand oder so.
Kannst du sagen, was das gewesen ist oder möchtest du nicht?
Möchte ich nicht unbedingt. Okay. Aber es war politisch halt überhaupt
Klopapier.
Nicht. Klopapier. Nein. Genau, sowas eher. Also,
ach so, okay.
Tatsächlich.
Ja.
Gar nicht Schusswaffen, aber politische Werte. Es war eine Bank.
Okay. Ja, man muss ja auch eine Haltung haben.
Es war eine große Bank und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, für die Werbung zu machen, weil ich die verachte.
Mit dem Grünen.
Okay.
Egal. Und da ging es auch nur um Casting, das war noch kein Angebot, aber ich wollte selbst das Casting nicht machen. Und ansonsten habe ich Rollen abgelehnt, weil ich dachte, komm, das habe ich schon 1000 Mal gespielt und jetzt hier für eine Sondergage für einen Tag bei euch hier den Otto machen, mache ich nicht. So, brauche ich jetzt nicht.
Kriegst du dann Ärger mit deiner Agentin oder versteht die das
immer? Die ist da voll cool, die ist voll auf meiner Seite, auch wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ein Seminar habe, was da schon gebucht ist, wo ich dann zwar weniger verdiene oder gleich oder ähnlich, aber das ist schon gebucht und dann kommt so eine Anfrage für einen Tag, Autobahnpolizist, Führerschein, Fahrzeugpapiere, bitte. Was ich schon 3 Millionen Mal gemacht habe.
Sie können ja mich anrufen in Zukunft, das mache ich dann gerne. Führerschein, Fahrzeugpapiere, bitte.
Genau. Es gibt natürlich, das heißt nicht, dass ich das nicht mache. Es gibt natürlich
Nein,
Phase,
aber wenn
wo
du schon was anderes
mache.
Hast, na klar.
Es kommt dann einfach, es kommt auch ein bisschen darauf an, wer das anfragt. Ist das jemand, der mit mir schon gearbeitet hat, der weiß, dass ich eigentlich was, also ich mehr kann und dann finde ich das so ein bisschen blöd, wo ich denke, warum denn nicht eine schönere oder eine vernünftige Rolle? Aber ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt 100.000 Rollen abgelehnt hätte? Aber es gab schon
viele. Aber es gab eine, warte, Christoph, eine Rolle hast du gespielt in einer Serie, die ich absolut liebe und die ich wirklich 100 Mal schauen kann. Und immer wenn ich denke so, ach ja, heute langweilig oder ich bin so ein bisschen traurig drauf, ich brauche was Lustiges, gucke ich immer
Bettys Diagnose.
Pastewka.
Ah, okay. Okay. Ja, das
also
ist natürlich ein Träumchen.
So eine geile Serie. Ja. Und ich meine, ich habe auch eine Agentin, ich habe auch eine Agentur und ich muss immer lachen über Regine.
Ja, natürlich.
Regine ist die Agentin bei Bastian Pastewka. Immer schön Schnäpschen im Schreibtisch.
Ja, das ist auch klar. Das ist wirklich so ein tolles Format. Aber da habe ich ja eine Mini-Rolle gehabt.
Was hast du da? Muss ich mir unbedingt angucken? Das war Staffel 8, Folge 10 oder
letzte,
umgekehrt? Oder
ja,
Staffel
letzte,
10, Folge 8?
Ja, es war der letzte Drehtag.
Ah,
der allerletzte Drehtag
Geil.
Der Serie.
Hast du die Party mitgekriegt?
Habe ich mitgekriegt.
Ja, erzähl's jetzt mal raus.
Und hatte einen Tag und habe witzigerweise damals eine Riesenkampagne gedreht für Obi. Und dann kam die Anfrage für einen Baumarktmitarbeiter. Das war dann so, auch der Caster hat auch gesagt, ich weiß, das ist jetzt aber bitte, wir meinen das eher lustig. Ich habe gesagt, bei Pastewka spiele ich alles. Ist mir völlig egal. Ich wollte unbedingt da mal mitmachen. Weil das ist zum Beispiel einer, den verehre ich so sehr. Der ist so schnell, der ist so witzig, der ist so bescheiden, er ist so ein unheimlich lieber Kollege und der hat für mich die witzigste Figur aller Zeiten, Ottmar Zittlau. Da liege ich am Boden, da halte ich, das halte ich keine Sekunde aus. An der Stelle, liebe Grüße.
Aus!
Vivian or Vanessa.
Genau. Wie bitte?
Oder what? Ja, das ist wirklich tatsächlich, über Bastian Pastewka kann ich mich einfach nur totlachen. Der kann wirklich auch alles, der kann auch alles spielen, der ist einfach einer der besten, den wir so haben, da muss man einfach sagen.
Mir ist aber jetzt apropos, weil wir jetzt über Öffentlichkeit die ganze Zeit sprechen und auch das Bewerben von Öffentlichkeit, aufgefallen, dass du ja, wenn ich mich jetzt nicht vertue, bei Social Media eher weniger machst, so wie ich. Mhm. Ich bin zu doof dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich müsste mich da mal richtig reinlesen. Es ist schon so weit gekommen, dass sie mir jetzt was beibringen muss. Mhm. Früher musste ich immer zeigen, wo der Computer eingeschaltet wird, aber jetzt kann sie Instagram viel besser als ich. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen, weil du ja einen öffentlichen Beruf hast, warum machst du das nicht offensiver?
Ach, das ist eine etwas schwierige Frage. Die Frage ist ganz einfach, aber die Antwort ist schwierig.
Wir haben Zeit.
Ich mach das ja gar nicht so unoffensiv, finde ich. Aber okay. Ich nutze das tatsächlich, um auch ein bisschen auf Dinge hinzuweisen, die mich beschäftigen, berühren, auf politische Themen, auf Rassismus, auf Klimawandel und weiß ich nicht was. Und ich weiß oder ich habe inzwischen auch gemerkt, dass das viele Leute dann abschreckt oder dass die da keinen Bock drauf haben und dass die mir dann vielleicht deswegen auch nicht folgen oder so. Aber das ist mir egal.
Ich werde dir jetzt sofort folgen.
Na, das ist nicht, ganz egal. Nee, also brauchen wir gar nicht machen. Darum geht's mir gar nicht. Aber es ist wirklich so.
Mir aber.
Ich ärgere mich dann manchmal darüber, dass Kollegen oder auch andere Menschen in der Öffentlichkeit, die richtig viele Follower haben, die das, also wenn ich zum Beispiel liebe dafür, das sind Joko und Klaas. Das sind zum Beispiel zwei Jungs, die finde ich einfach so großartig, weil die nutzen ihre Öffentlichkeit und ihre Aufmerksamkeit wirklich dafür, auf Dinge hinzuweisen, die wichtig sind. Und manchmal, gerade jetzt in dieser ganzen Zeit mit Rassismus und was wir alles so haben, da könnten halt Leute vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Follower so umbiegen im Kopf. Mhm. Mit einer klaren Haltung. Und das finde ich schade, dass das nicht mehr gemacht wird. Und ich mache dann auch entweder mache ich Blödsinn, irgendeinen Quatsch, oder ich poste was Politisches. Und ich bin auch nicht so hinterher, dass jeden Tag 3 Posts und 4 Stories und weiß ich nicht. Und um Content zu generieren.
Offensiv.
Das ist mir dann auch, ich lasse zum Beispiel auch am Set mein Handy immer in der Garderobe. Mhm. Weil ich hatte das eine Zeit lang mit. Und da habe ich gemerkt, das ist voll blöd, weil wenn ich was, also nicht hier hatte ich es immer in der Garderobe, aber bei Bettys Diagnose hatte ich es öfters mit. Und dann nimmt man es auch in die Hand. Und wenn man es nicht mit hat, dann nimmt man es auch nicht in die Hand und dann kann man sich auf einmal mit Leuten unterhalten.
So wie früher, dann quatsche ich
mit dem Lichtmann oder mit der Tonfrau oder weiß ich nicht. Und das ist total nett. Wo warst du im Urlaub? Was machen deine Kinder? Das finde ich dann viel schöner. Und dann gibt es dann eben Kollegen, gerade die Jüngeren, die brauchen das auch, die ballern dann permanent nur Selfies und hauen es dann raus und Story, Story, Story und bringt ihnen ja auch was tatsächlich. Aber ich bin halt der Meinung, das sind zwei unterschiedliche Berufe. Ich bin Schauspieler, ich bin nicht Influencer. Also ich möchte gerne für meine Schauspielerei, für mein Handwerk gewollt und gebucht werden und nicht, weil ich ein super Instagrammer bin. Dass das mittlerweile irgendwie zusammengehört und einhergeht, habe ich auch verstanden, ist auch für mich vollkommen okay. Ich weiß auch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Ob ich irgendwann da ganz aussteige oder ob ich doch nicht. Ich habe gar keine Ahnung.
Ein bisschen sollte man schon machen, ne? Dass die Leute einfach auch wissen, wo kann ich dich jetzt gerade sehen, wo kann ich dich finden, ne?
Aber das ist, was der Alex jetzt gesagt hat, glaube ich, gar nicht das, was die jungen Leute antreibt. Das ist was ganz anderes. Die möchten sich so stark bewerben über irgendwelche Ereignisse, die gerade jetzt dann vermeintlich Backstage oder behind the scenes passieren, dass die möglichst viele Leute da draußen fesseln. Und das finde ich, also nicht, dass ich meine, ich müsste das jetzt irgendwie geheimnisvoll haben, was Schauspieler machen oder Musiker, aber das zerstört auch ein bisschen so
die Magie,
die Magie und diese Fantasiewelt, die dahinter steckt. Ja. Wenn man jetzt wirklich alle technischen Einzelheiten von so einem Drehtag oder sowas mitbekommt, dann geht da irgendwas verloren, finde ich.
Absolut. Es ist auch so ein bisschen so eine Entscheidung. Ich habe jetzt ungefähr 4000 Follower. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich müsste viel, viel mehr haben. Ich würde zum Beispiel niemals meinen Sohn da irgendwo abzeigen, wenn dann nur von hinten oder am besten gar nicht. Genau. Und natürlich hätte ich viel mehr Follower, wenn ich auf diese Karte gesetzt hätte schon, als, keine Ahnung, ich habe so viele tolle Bilder mit ihm und kleine Videos, die ich aber niemals bei Instagram hochladen.
Das würde ich auch niemals machen.
Und das machen aber manche Kollegen auch. Und das knallt natürlich dann followermäßig. Aber Fakt ist auch, ich glaube, ab einer gewissen Zahl von Bildern im Netz von einer Person kann man sich das auch herstellen, wie die Person mal in späteren Jahren aussieht. Und es gibt so viele Verrückte, die sich, keine Ahnung, aufgeilen an Kindern.
Schrecklicher
Gedanke für mich.
Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich auch so, dein Kind hat ja auch eine Privatsphäre. Genau. Und vielleicht möchte das ja auch gar nicht. Also jetzt kann es nicht entscheiden. Oder wenn sie Baby sind oder Kleinkind, aber wenn du dann irgendwann mal älter bist und das siehst, dann denkst du auch, Mutter, was hast du gemacht?
Ja.
Kannst mich doch nicht dauernd ins Netz stellen.
Genau.
Und jeder weiß, wie ich aussehe. Und das habe ich auch nie gemacht und ich möchte das auch nicht. Also meine beiden Söhne haben zwar ein Handy, der eine hat auch einen Instagram-Account, der heißt aber allerdings da ganz anders, der benutzt es gar nicht, weil dafür ist er natürlich auch wieder, gehört zu einer Generation, die das gar nicht mehr benutzen, weißt du? Und der andere, der hat gar kein Social Media und ich versuche das so lange wie möglich auch so zu halten, weil ich finde, das ist schon echt die Pest.
Ja, das ist richtig, aber dummerweise, ich habe das ja mal angerissen in einer anderen Folge, das ist eine technische Weiterentwicklung, wie damals, als wir klein waren, die Drumcomputer, wo auch alle gesagt haben, die Schlagzeuger werden arbeitslos oder was weiß ich, die Bassisten, weil man das auf dem Keyboard spielen kann. Man muss sich damit auseinandersetzen irgendwie, weil es eben da ist. Es bringt nichts zu glauben, man könne das irgendwie voll ignorieren.
Nee, das finde ich auch. Ich finde es auch, es hat ja auch gute Seiten. Ich meine, wenn Leute das gut benutzen können für sich, eine ganz tolle Kollegin, mit der ich eine Serie gespielt habe, die hat bei Instagram, die verdient damit einfach wirklich viel Geld und die macht das auch ganz gerne. Natürlich hat die manchmal nach Drehschluss auch eigentlich keine Lust, aber dann macht sie nochmal ganz diszipliniert ihre zwei, drei Sachen und hat auch Benefit dadurch.
Hat sie Kinder?
Ja, sie hat Kinder.
Also ich wollte gerade sagen, ich finde, man unterschätzt immer, also man, viele lästern ja so bei Influencer, aber ich finde, man unterschätzt total, was das eigentlich für eine Arbeit ist.
Ja, klar.
Also du musst ja wirklich auch was Schönes drehen, du musst wissen, was du sagst, du musst damit rechnen, dass es einen Shitstorm gibt, da musst du dir den ganzen Quatsch durchlesen und versuchst dich nicht darüber zu ärgern. Ich finde das wahnsinnig anstrengend, gehört aber nun mal dazu. Das ist der eine Teil unserer Branche. Man muss, finde ich, da mitmachen, Social Media, einfach sich präsentieren. Wie wichtig ist es denn für dich, zum Beispiel an irgendwelchen Branchenveranstaltungen teilzunehmen? Also Filmpreis, Fernsehpreis,
Theaterpreis,
Filmfestivals.
Ja, also wenn ich da eingeladen bin, gehe ich natürlich super gerne dahin.
Super gerne.
Ja, zum Teil schon. Kommt drauf an, was es ist.
Ja, ja. Ich finde es auch anstrengend.
Genau, es kann eben auch, es kommt drauf an,
Arbeit, ne?
Die Haltung, glaube ich, mit der du da hingehst. Also ich habe vor vielen Jahren aufgehört, auf so eine Veranstaltung zu gehen mit dem Ziel, da jetzt einen Job rauszukriegen. Sondern ich gehe da einfach hin, weil beispielsweise jetzt war ich zum Seriencamp eingeladen. Da habe ich mich einfach total gefreut auf das, was da gezeigt wurde. Da wurden zwei Folgen von einer unglaublich tollen Serie, die im Herbst kommt, gezeigt. Dagobert, das darf ich, glaube ich, sagen.
Also Dagobert ist hier der Erpresser.
Der Erpresser von damals.
Von Zeitsprung gemacht. Hervorragend. Und allein dafür hat sich das schon gelohnt, dahin zu gehen. Und dann ein paar alte Kollegen getroffen, zwei, drei Bier getrunken, gequatscht, nach Hause gegangen. Deswegen war die Einladung für diese Veranstaltung schön. Natürlich ist das auch ein Teil auch nervig, wenn man dann merkt, okay, jetzt muss ich mit der sprechen, mit dem. Und dann geht das nicht und irgendwie Smalltalk und so. Das kommt drauf an. Deswegen sage ich, wo ich eingeladen bin. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, weiß ich ja, dass ich da irgendwie auch gemeint bin. Im Gegensatz, wenn ich irgendwo hingehe und mich anbiedere oder so, das mache ich eh schon lange nicht mehr. Und wenn es dann, und ich mache es auch nur, wenn es mit dem Terminkalender hinhaut. Jetzt war ich auf dem Filmfest zum allerersten Mal in München, war ich noch nie, weil ich gerade abgedreht war, meine Agentur da einen Empfang hatte. Und ich dachte, komm, fährst mal nach München, zwei Nächte. Und das war total nett, auf dem Agenturempfang,
Kennst du natürlich dann auch viele Leute, da weil es deine Agentur auch ist, ne?
Und dann war das einfach so, dass ich Kollegen, die ich 3-4 Jahre nicht gesehen habe, einfach so, dann quatscht man ein bisschen. Und dann gab es sogar 2 richtig gute Gespräche noch mit Casterinnen. Aber selbst wenn es die nicht gegeben hätte, wäre das trotzdem irgendwie eine schöne Reise gewesen, ohne Output. Aber
ich glaube auch, man muss sich davon freimachen. Die Leute denken ja immer, man geht da hin und Networking und dann kommst du sofort mit einem neuen Job raus. Aber das ist ja nicht so. Ne? Also es geht mir genauso. Ich mache es seit 30 Jahren jetzt, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Ich nehme mir auch die Freiheit raus zu sagen, nee, da gehe ich nicht hin. Ja. Oder ich weiß, ich treffe da nette Leute und dann gehe ich hin und versuche es zu genießen.
Genau.
Aber eben ohne diese Hintergedanken.
Ja,
ne?
Also mache ich es auch.
Das macht ja jeden Abend kaputt.
Ja, das ist dann blöd, wenn du, vor allem wenn man es auch schon so viele Jahre macht, irgendwann will man ja auch sich nicht mehr bekloppt machen. Oder
vor allem die Dinge kommen auch nicht daher.
Genau, ne? Das wissen wir eben dann auch irgendwann, dass sie nicht daher kommen. Und manchmal hat man auch genetzwerkt, ohne dass man es weiß, weil manchmal wird man einfach nur gesehen von irgendwo.
Ja.
Okay, so sieht der die gerade aus.
Das könnte ja passen. Ja.
Und dann hast du auf einmal eine Anfrage auf dem Tisch und hast gar nicht mitbekommen, dass die Person dich überhaupt gesehen hat. Deswegen, also da muss man sich komplett von frei machen.
Aber wie wir hören, Schauspielern ist mehr als, ich sag mal, nur vor der Kamera stehen. Da gehört ja ganz viel hintenrum dazu. Ne? Also Social Media, Netzwerken, Besuche von Premieren und weiß ich nicht. Also man ist ja schon auch rund um die Uhr damit beschäftigt.
Ja.
Was würdest du jungen Menschen raten? Also die denken ja alle so, oh geil, Schauspieler, denken natürlich dann sofort an Brad Pitt oder Joaquin Phoenix. Ja. Natürlich, das sind ja so Idole, die man hat. Ja. Da will man hinkommen, aber es ist ja nicht immer alles nur Zuckerschlecken, wie du schon gesagt hast. Was würdest du so einem jungen Menschen raten, der sagt, oh, ich will unbedingt Schauspieler werden?
Ja, das habe ich ja tatsächlich auch schon. Ich hatte einen Lehrauftrag in Köln an einer Schule und hatte genau diesen Konflikt und habe dann irgendwann mal Tacheles geredet mit den Studenten da. Weil da gab es auch ein paar, die so dachten, ja, roter Teppich und die Veranstaltung und Kohle ohne Ende und weiß ich nicht. Und
hast du denen den Zahn gezogen?
Was heißt den Zahn gezogen? Ich habe denen einfach gesagt, dass das ist halt ein Beruf. So, wie, und das ist ein Handwerk und das ist ein Beruf, der sehr viel Demut erfordert und ja, viel Bescheidenheit und da, wo man klarkommen muss, dass man abgelehnt wird. Und wenn man ihn ausüben darf und damit Geld verdient, dann ist man schon erfolgreich. Man muss, selbst wenn man jetzt nicht, ich werde auch kein Millionär mit diesem Beruf, aber ich kann davon leben. Also
noch nicht.
Genau, noch nicht. Ich arbeite dran. Mhm. Aber ich mache das jetzt seit 18 Jahren und mache es noch. Und habe alle möglichen unterschiedlichen Sachen von Theater über Sprechen, über Drehen, alles Mögliche gemacht.
Du machst ja auch Hörbücher, ne?
Genau, habe ich auch schon gemacht. Und ich liebe die Vielseitigkeit, aber ich weiß halt auch, dass das einfach auch wirklich sein kann, dass man mal nicht darf. Mhm. Und das ist total schade, wenn du den Beruf, den du liebst, nicht ausüben darfst. Ich habe da ganz viele Beispiele von super tollen Kollegen, die einfach, keine Ahnung, 10 Drehtage im Jahr haben, ansonsten Kellnern gehen oder irgendwas anderes machen. Mhm. Aber die Würde als Schauspieler geht ja nicht weg. Ich bleibe ja Schauspieler. Und das, was ich immer sage, ist, es ist halt gar keine Schande, irgendetwas zu tun, was völlig anderes, weil ich kann alles für den Beruf benutzen. Es kann sein, dass ich irgendwann einen Kellner spiele. Es kann sein, dass ich irgendwann jemanden spiele, der irgendwas macht. Und ich kann mir immer irgendeine Erfahrung nehmen.
Das finde ich einen guten Ansatz. Ja,
das ist so mein ganz Ansatz wichtig dazu.
Ne? Finde ich auch, die Vielseitigkeit.
Alle Elemente, die man gelernt hat, fürs eigene Leben in ganz anderen Facetten einsetzt. Zum Beispiel auch, wie du eben sagtest, mit dem Sprechen.
Ja.
Nicht nur Hörbücher, sondern überhaupt Sprechen. Das fängt ja schon im kleinen Rahmen an, so wie bei mir jetzt gerade, dass manche Leute gar nicht vernünftig sprechen können.
Natürlich.
Und das sind ja Dinge, wenn das einem mal aufgefallen ist, das behindert dich ja in deinem Alltag oder im Umgang mit anderen Leuten. Oder Körpersprache, was weiß ich. Mhm. Du bist ja wahrscheinlich auch, du sagst, du bist sehr sportlich, immer schon gewesen, hast Gitarre gespielt. Das heißt, du arbeitest ja mit deinem gesamten Wesen, also nicht mit dem Körper auch, mit dem Geist.
Natürlich.
Und ich glaube, das ist eine große Bereicherung überhaupt fürs Leben. Egal, ob du jetzt Kellnerst oder was anderes
machst. Ja, natürlich.
Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sowas machen kann. Weil andere Leute gehen dann irgendwie als buckliger Millionär durchs Leben und merken gar nicht, was ihnen so alles entgeht.
Ja, es ist halt sehr wichtig, auch für einen selber, auch fürs Selbstwertgefühl, dass wenn ich jetzt Schauspieler, Schauspielerin bin und mache das seit 20, 25 Jahren, habe jetzt, keine Ahnung, 3 Jahre nichts zu tun, ganz wichtig, dass man sich da nicht so klein macht, sondern dass man einfach sagt, ich bleibe ja Schauspieler.
Ja, ja,
nur weil ich gerade nicht arbeiten darf, heißt das nicht, dass ich nicht mehr Schauspieler bin. Ja, weil manchmal darf man halt leider nicht, weil es eben keine Anfragen für den Typen gibt oder weiß ich nicht, irgendwelche Phasen gerade sind.
Ja. Eine Sache wollte ich kurz noch fragen, wo wir eben davon gesprochen haben, dass man halt phasenweise gar nicht arbeitet und wie machst du das mit deinen Versicherungen? Also wir hatten ja jetzt gerade hier groß in der Bild-Zeitung
Heinz Hönig.
Also
keine Krankenversicherung.
Musste ja sogar GoFundMe ran und haben ganz viele Menschen, ganz viele Fans oder Leute, die ihn bewundern, sehr viel Geld gespendet, damit er all diese lebenserhaltenden Operationen bekommen kann. Hm. Teil von seiner Dschungelcamp-Gage ging ja auch drauf dafür. Wie ist das eigentlich? Also wenn du jetzt den Dreh fertig hast, gehst du dich dann arbeitslos melden oder was machst du?
Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen anstrengend oder mühsam, diese ganzen administrativen Geschichten. Ich gehöre zu den glücklichen Leuten, die, obwohl sie freiberuflich sind und gedreht haben, schon mehrfach so viel Arbeitszeit angesammelt haben in Festanstellungen, dass ich dann Arbeitslosengeld 1 sogar bezogen habe. Das ist nicht selbstverständlich, weil dafür braucht man, das artet jetzt aus, aber dafür braucht man dann 360 Tage, um 180 Tage Arbeitslosengeld 1 zu bekommen. Wenn ich 359 Tage habe, kriege ich die nicht. Und da zählt auch nur Beschäftigungsverhältnis. Also jetzt bin ich ja fest angestellt für 5 Monate, 3 Monate, 4, 3 Tage, was auch immer. Sobald ich drehe, bin ich in einer Festanstellung für eine befristete Zeit. Wenn ich ans Theater gehe, bin ich in einer Festanstellung für befristete Zeit. Wenn ich fest ans Theater gehe, habe ich einen mindestens 2-Jahres-Vertrag. Damit habe ich schon mal gesichert, Arbeitslosengeld 1 zu kriegen, aber eben dann weniger. Aber die meisten kommen eben nicht durch Drehtage auf diese Zeit. das dann wirklich zu kriegen. Also was ist dann die Alternative? Dann ist es tatsächlich Arbeitslosengeld 2. Das musste ich zum Glück noch nie in Anspruch nehmen. Ich bin ganz normal gesetzlich freiwillig versichert. Ich möchte, das ist auch ein Haltungsding, ich will nicht privat versichert sein, das möchte ich einfach nicht. Ich bin aber privat zusatzversichert, dann für Zahn und sowas, das schon. Ich komme auch aus einer Versicherungsmaklerfamilie, Papa Versicherungsmakler, Bruder Versicherungsmakler.
Da bist du ja gut aufgehoben.
Die versorgen mich, genau, können wir gerne gleich machen im Anschluss. Nein, die versorgen mich natürlich optimal und aber ja, ich muss mich da immer drum kümmern und zahle natürlich doppelt und dreifach, weil ich ja teilweise in der Festanstellung, dann bin ich ja normal krankenversichert, dann gehe ich da raus, dann bezahle ich meinen freiwilligen Betrag und dann kriege ich dann irgendwann was zurück meistens, aber du gehst erstmal immer ein bisschen in Vorkasse.
Kannst du das nachvollziehen, wie das bei Heinz Hönig passiert ist? Sagst du, verstehe ich total, der hat seine Kohle verprasst, als es ihm gut ging und er bejubelt wurde, sagst du, meine Güte, so kurzsichtig.
Ach, ich kann das schon nachvollziehen. Wenn jemand im Moment lebt und das gerne so machen möchte, dann wird er seine Gründe dafür haben. Ich habe das gar nicht so 100% alles mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass er da Stress hat, aber gar nicht in dieser Dimension. Ich finde, das gehört halt auch zum Leben dazu, wenn man etwas viele Jahre macht, auch ein bisschen aufzupassen und zu gucken, halt die Bodenständigkeit nicht zu verlieren und man muss ja trotzdem morgens aufstehen, abends ins Bett gehen.
Oder sagt man, ey, das ist ein richtiger Künstler, ein Lebemann.
Ja, ich meine, gut, muss jeder selber wissen, ne? Aber ist ja toll, dass er jetzt die Hilfe von außen bekommen hat. Mhm. Aber wäre er jetzt nicht Heinz Hönig, sondern irgendeiner, den nicht so viele kennen, hätte er sie ja nicht bekommen.
Nein,
das ist halt das Blöde daran. Ne?
Wir haben uns nur gefragt im Vorfeld, offenbar hatte der ja keine Krankenversicherung, wie das sein kann, weil ja eigentlich heutzutage jeder krankenversichert sein muss, wenn ich das nicht falsch in Erinnerung habe.
Doch, ich glaube schon. Dann hat er wahrscheinlich ein paar Jahre unterm Radar, was weiß ich, war halt nicht beim Arzt, hatte Glück. Käme für mich niemals in Frage. Nee. Also das ist so elementar, dass ich eine Krankenversicherung habe für mich und für mein Kind.
Ja, klar. Er ist ja wohl auch ins Dschungelcamp gegangen, weil die ihm natürlich eine sehr hohe Gage bezahlt haben. Ich meine, er ist ja sehr, 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 sehr bekannt. Und klar, je höher der Bekanntheitsgrad, desto höher die Gage. Wäre das für dich eine Option, wenn RTL dich anrufen würde und sagen würde, Alexander, gehen Sie doch bitte ins Dschungelcamp. Könntest du das als Rolle verkörpern oder eher
nicht? Gar nicht.
Nein.
Gut, nächste Frage. So, wir haben dich nur eingeladen.
Aber andere Formate wiederum. Wir also keine Ahnung, Promi-Koch-Duell oder was weiß ich, alles Let's Dance.
Da habe ich schon mitgemacht.
Mit
Martin Armknecht, der mir 0 Punkte gegeben hat. Boah, da war Andreas von Thien so sauer, dass er mein Riedelglas mit einer Hand zerdrückt hat. Wie hieß nochmal der Hartmut?
Das war
Raimund
Hamsdorff.
Raimund Hamsdorff.
Ja, Kartoffel. Ja. Die Kartoffel hat er kaputt gemacht.
Hat der Armknecht mir 0
also,
Punkte gegeben.
Dschungelcamp ist was, wenn das jemand machen möchte, absolut okay. Aber ich habe das auch noch nie in meinem Leben geguckt, noch nicht mal eine Minute. Das ist einfach nicht mein Format.
Also wir können festhalten, Heinz Hönig hat aber eine Familie um sich, die sich kümmert, 2 kleine Kinder. Wie wichtig ist deine Familie für dich?
Ja, meine Familie ist mir sehr wichtig. Also die ist ja eher klein, also meine Mama lebt schon lange nicht mehr, mein Vater, mein Bruder gibt's noch. Dann habe ich meinen Sohn, meine Ex-Partnerin, die trotzdem natürlich noch ein Teil dieser Familie durch meinen Sohn ist, und meine neue Partnerin. Das ist ja so meine Familie, also meine Kernfamilie. Onkel und Tanten mal ausgeschlossen, die auch mehr oder weniger wichtig sind natürlich. Meine Freunde sind tatsächlich auch irgendwie meine Familie, sind mir sehr, sehr wichtig. Also bin ich ein Familienmensch? Ja.
Gut. Wie unterstützen sie sich zum Beispiel in der Auswahl deiner Rollen oder deiner Engagements? Also kommst du nach Hause und sagst, die Regine, nein, wie heißt deine Agentin? Sandra.
Ja.
Entschuldigung. Hat mir jetzt das und das und das auf den Tisch gelegt. Was denkst du darüber oder machst du das für dich im stillen Kämmerlein?
Das mache ich eher für mich, wenn es jetzt, also nee, das stimmt auch nicht. Also das ist eher so, was sind die äußeren Bedingungen? Also wenn ich jetzt beispielsweise was drehen, wenn ich jetzt ein Angebot hätte, wo ich dann, keine Ahnung, ein Jahr für ins Ausland müsste, dann würde ich das natürlich besprechen. Mhm. Ist das überhaupt möglich?
In die Karibik, ein Jahr. Oh, schwierig.
Könntest du mitkommen? Wie oft könnte ich meinen Sohn holen? Wie oft kann ich nach Hause? Das sind Dinge, die würde ich besprechen.
Kann man dann mit der S-Bahn zurückfahren?
Genau. Also Inhalte für die Rolle, das bringt jetzt bei meiner neuen Partnerin nichts, weil sie absolut branchenfern ist sozusagen. Ich würde sie aber fragen, um ihre Einschätzung würde ich sie schon auf jeden Fall.
Darfst du sagen, was sie macht?
Ja, ist Bilanzbuchhalterin.
Stellen wir hier die ganzen
Leitende
Fragen rund ums Finanzen.
Darf ich noch
der Junge ist
fragen.
Versorgt.
Genau. Immer soll anhaben.
Ich bin sehr gut versorgt.
Immer soll anhaben.
Genau. Versicherungsmakler, Finanzbuchhalter, komm.
Ja, alles dabei.
Der Alex
dabei.
Ist durch.
Genau. Aber guck mal, jetzt hast du schon.
Ich verwalte nur noch.
Ja.
Ich mache da lange nicht mehr fürs Geld.
Ich lasse Schauspieler.
Genau, ich lasse spielen. Ich mach das alles aus dem Homeoffice.
Genau, auf dem Traumschiff.
Okay, jetzt hast du schon so viel gespielt, erlebt, dargestellt, andere Dinge gemacht, die du eben beschrieben hast. Was ist jetzt für die nächsten Jahre bis zur Rente, um es mal auch wieder profan zu sagen, für dich noch ein großes Ziel? Welche Rolle siehst du, wenn es denn irgendwie möglich wäre, für dich am Horizont?
Ach ja, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann...
Ja, bitte.
Also, ich bin, wie es gerade ist, tatsächlich sehr glücklich, weil ich diese Rolle sehr mag. Dürfte es etwas weniger Pensum sein auf Sicht? Ja, das schon. Gerade geht das noch, habe ich die Kraft dafür, ist das vollkommen okay. Ich würde natürlich wahnsinnig gerne bei so einer brillanten Netflix-Serie eine tolle Rolle haben, die einschlägt wie eine Bombe und ich dann, da klar, das ist der Traum eines jeden Schauspielers, ist immer...
Themenunabhängig oder gibt es da bestimmte Themen, wie ich zum Beispiel... Better Call Saul oder sowas.
Weißt du? Ja, es gibt natürlich, also Breaking Bad ist tatsächlich meine All-Time-Favorite-Serie.
Meine auch.
Es ist einfach so.
I am the danger.
Yes, I am the danger. und dann habe ich aber tatsächlich in einem, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Liebeskind.
Nee, noch nicht.
Da habe ich mitgespielt und da wusste ich, in dem Moment, wo ich da mitspiele, wusste ich, dass ich Teil von was ganz, ganz Großem bin, auch wenn meine Rolle klein war. Das war total geil und bei sowas, klar. Also natürlich möchte ich idealerweise inhaltlich eine Mega-Rolle in einem wahnsinnig tollen Format mit einer unglaublichen Bezahlung haben. Mm-hmm. Aber das will ja jeder.
Ja, natürlich.
Also es ist ja immer so, je länger man dabei ist, this pays the rent, das ist fürs Herz. Das ist immer so diese Entscheidung. Ich möchte nicht mehr gerne umsonst arbeiten, aber wenn das mal möglich ist, weil ich mir irgendwo anders meine finanzielle Absicherung hole, ist das auch in Ordnung.
Also der Kunst wegen.
Der Kunst wegen. Kann ich einen jungen Regisseur... junge Regisseurin unterstützen, weil die gerade ein tolles Projekt hat, verdiene ich dafür nichts. Vollkommen okay.
Sie mit unserem Podcast. Du unterstützt auch sehr junge Podcaster.
Und dabei zahlt ihr aber doch richtig gut.
Ja, genau.
Wie, ich werde hier nicht bezahlen.
Genau. Jetzt ist das Gespräch zu Ende. Alexander verlässt und entbrannt das Haus.
Alexander Regine hat die Gruppe verlassen.
Regine sitzt uns im Nacken.
Genau.
Es geht ab.
Ja, genau. Nee, das ist ja immer das, aber das ist ja auch das Schöne. Ich meine, ich habe gar keine Sicherheit also ich weiß 0,0, was kommt in den nächsten Jahren. Ich weiß aber für mich, dass es immer weitergeht und ich immer das irgendwas
ist
so. Tun
Das ist eine gute Einstellung.
Also, ja, Christoph, wenn ich eins gelernt habe in diesem Beruf, das ist, hört sich so kalenderspruchmäßig an, banal. Eine Tür geht zu, eine andere Tür geht offen. Geht auf.
Geht offen.
Geht offen.
Geht offen,
Bruder.
Genau.
Weißt du?
Habibi.
Hammer, ja, Habibi. Hier, 4 Blocks, großartig.
Ja, mega.
Habe ich geliebt.
Mega, habe ich auch
geliebt.
Habe ich auch.
Ich habe da nur drei Folgen von gesehen. Irgendwas.
Habe ich dann so ein bisschen
Arabisch gelernt.
Ein bisschen blöd gesprochen immer zu Hause. Was willst du?
Genau.
Ich will dir jetzt den genauen Wortlaut nicht sagen, aber habe ich auch sehr
geliebt. Meine Lieblingsrolle war der Bruder von Toni.
Abbas. Den habe ich auch
mit der Unterhose zu Hause, mit der Playstation, mit der polnischen Freundin.
Seine Freundin, aber auch
überragend. Die Fresse, die Schlumpe.
Ja, genau. Das war
schön.
Genau.
Herrlich.
Ja, das habe ich mich nicht getraut.
Angenehm. Aber das ist bestimmt auch mal cool, wenn man so eine Rolle hat, wo man so richtig schön assi sein darf.
Klar, es ist total cool, das zu spielen. Aber gerade 4 Blocks fand ich eben auch deswegen auch so toll. Da gab es natürlich auch so ein paar einfach Originale, keine Schauspieler, aber das glaube ich, das ist dann wieder so ein Ding, könnte man das, weiß ich nicht, bei Breaking Bad ja das gleiche, diese ganzen Meth-Junkies Tagesrollen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles
Badger.
So ganz, genau, der Badger war ja noch, der hat ja noch eine Rolle.
Skinny Pete.
Und Crazy Eight.
Ja, Crazy Eight.
Skinny Pete konnte super Klavier spielen.
Tuco. Am besten nur Walter White, der alte Highschool-Lehrer, weil es muss erstmal mit diesen Bekloppten klarkommen.
Der ist aber der beste, das ist mein absoluter Lieblingsschauspieler.
Ja, Bryan Cranston ist. Ich finde den großartig.
Ja, fand ich auch.
Stimmt nicht, weil Anthony Hopkins auch und Meryl Streep. Es gibt schon ein paar, aber Bryan Cranston, weil ich den gar nicht auf dem Radar hatte, hat mich so geflasht. Also da habe ich auch Schauspielunterricht in Anführungszeichen genommen, dass ich wirklich Szenen immer wieder geguckt habe, um zu sehen, wie macht er das, wo baut er das. Also
Zum Beispiel
die I am the danger Szene.
Mhm.
Die ist krass. Und der Kontrast dazu ist vorletzte oder letzte Folge, da kommt er nach Hause nochmal zu Skyler. Und Skyler, und er sagt...
Also Skyler ist die Frau von Walter White in Breaking Bad.
Genau.
Falls ihr das nicht gesehen habt, Ex-Frau, müsst ihr es gucken.
Und er sagt nur so, und sie sagt dann so, wenn du mir noch einmal erzählst, dass du das für die Familie getan hast, dann sagt er, no, I did it for me. Und dann hat er so einen ganz langsamen Moment. I was good at it. Und dann macht er so die Augen zu. Und das ist einfach, wie er das spielt... Kann es nicht beschreiben, hat mich einfach tot.
Ja, weil die ganze Enttäuschung, ne, auch über den Betrug von diesen Leuten, mit denen er die Firma gegründet hatte und so.
Die dass, Aktiengesellschaft.
Mit dieser Krankheit, wissend, dass er nicht mehr lange hat, nochmal zurückkommen, cool. Sich zu rächen, seine Nummer dann durchzuziehen. Und das ist einfach.
Aber interessant, ne?
Großartig.
Fällt mir jetzt auch gerade noch ein, dass also diese Racheaktion auch so, ich meine, gut, war ja gut für den Film, aber dass Menschen dann trotz, wie soll ich sagen, der Dinge, die da am Horizont stehen, Tod, das und das funktioniert nicht mehr, dass sie noch in der Lage sind, so eine Wut zu entwickeln und die dann auch umzusetzen. Ja,
fand ich auch toll.
Ach, Kinder, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Mhm. Also,
über Breaking Bad.
Ja, oder über unsere Lieblingsserien, über deine Idole oder unsere.
Das
finde ich großartig.
Das machen wir spätestens Weihnachten dann.
Ja, wir haben uns eben überlegt, wir machen mit allen Gästen von Family Affairs ein kleines Weihnachtsfest.
Ja, mit Spekulatius.
Musst du natürlich unbedingt kommen.
Komm ich.
Großartig, dass du heute hier mit uns gewesen bist, dass du uns einen Einblick gegeben hast in das Leben eines Schauspielers, in die Höhen und Tiefen, die Erfüllung, die es bringt und eben auch das zweite und dritte Standbein, was man haben muss. Ne? Also gibt es irgendetwas, was du jetzt noch sagen musst oder schweig für immer?
Ich möchte mich einfach gerne bei euch bedanken. Das war wirklich schön bei euch. Und
danke.
Ich könnte auch noch stundenlang weiterquatschen.
Ja, das holen wir dann beim nächsten Mal nach. Also wenn ihr den Alex sehen wollt, aktuell in die Landarztpraxis in Sat.1 täglich um
19 Uhr oder auf Join.
Guck mal schnell bei.
Herrlich.
Ich glaube, Wilma hat was an der Pfote.
Ja,
Wilma ist super.
Aber er ist Bergretter, er ist nicht der Landarzt.
Aber Hundeliebhaber. Ich habe auch einen Serienhund.
Aber Pflaster kann er draufkleben.
Ja,
ne?
Labrador. Ja.
Okay. Ja, mein Lieber, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Alles
Danke
Liebe,
euch.
Alles Gute.
Euch auch. Gruß an die Familie.
Eine großartige weitere berufliche Zukunft. Und genau, Grüße Danke an sehr. Regine.
Ja, ja genau.
Sie weiß, wer sie ist.
Genau.
Prost. Okay. Dankeschön. Prost. Alexander Koll.
Ciao.
Danke, ciao.
Juhu.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.